Ja, vor ein paar Wochen ist beim Diamond League von Monaco ein folgenschweres Missverständnis passiert. Und im Mittelpunkt von dieser Panne ist eine tragische Figur gestanden. Ein kenianischer Sportler, Benjamin Kigen heisst er. Er ist gestartet im 3000 Meter Hindernisrennen. Da hat es Hürden, einen Wassergraben und so weiter. Und er hat eine Rechnung offen gehabt. Er hat schon vor dem Rennen klar gemacht, ich werde angreifen. Und sie sind zusammen unterwegs gewesen, in einem wahnsinnigen Tempo. Aber als der Glocke geläutet hat und die letzte Runde eingeläutet hat, hat es kein Halten mehr gegeben. Er hat seine 7-Meilen-Stiefel ausgepackt und ist davongezogen. Vielleicht können wir kurz sehen, wie das dort war. Ah, jetzt musst du noch Play drücken.
Der Rivale der Äthiopier.
Das ist die Glocke, die läutet.
Girma, letzte Runde schon. Bohr ist nicht mehr da, den haben wir verloren. Und Kigen zieht jetzt vorne weg, will all die schlechten Meldungen über Kenianer und Stieblau vergessen machen. Zieht hier unnachahmlich davon. Girma dahinter, versucht dran zu bleiben, auch Kibiwot versucht Schritt zu halten, aber sie sind gegen diesen Schmetterantritt von Benjamin Kigen absolut chancenlos. Der teilt hier die Konkurrenz richtig gehend ein letztes Mal durch den Wassergraben und jetzt auf die Zielgeraden. Eine Hürde hat er noch vor sich. Ah, und jetzt haben sie, ich wollte gerade sagen, mit dieser Zeit ist das nicht möglich. Sie haben die Glocke falsch geläutet. Also, Kigen schaut sich um und kann es nicht glauben, dass er weiterlaufen muss. Eine Riesenpanne. Eine Riesenpanne. Kigen hat sich voll verausgabt, bleibt stehen, geht ein. Ach, das darf hier nicht wahr sein.
Ja, mal so weit. Könnt ihr euch vorstellen, wie dieses Rennen ausgeht? Dieser vermeintliche Sieger, unaufholbar eigentlich in der Zielgerade, merkt kurz vor dem Ziel, das Rennen ist ja gar nicht fertig. Und er hat keine Kraft mehr. Er wird nach hinten durchgereicht. Er wird nicht Letzter, aber fast Letzter. Ja, warum erzähle ich das? Ist unser Thema nicht die Wiederkunft von Jesus? Ich habe in den letzten Wochen und Monaten immer wieder gehört, wie Leute sagten, ich glaube, jetzt ist Endzeit. Es geht nicht mehr lange und Jesus ist da. Und für mich ist das das Beste an Corona. Dieses Bewusstsein, wir warten auf Jesus. Dieses Bewusstsein, Jesus kommt. Das ist so entscheidend wichtig. Das ist der Zielpunkt unseres Glaubens. Auf das gehen wir hin, Jesus zu begegnen. Und dass Jesus wiederkommt, ist auch dieser Vektor, dieser Maßstab, wo wir unser Leben immer wieder daran ausrichten, unsere Lebensträume daran ausrichten, Jesus kommt wieder, ich will ihm begegnen. Meine Entscheidungen daran ausrichten, Jesus kommt wieder. Ja, die Pfingstbewegung hat ganz starke Wurzeln in dieser Naherwartung. Jesus kommt. Und das ist schon ein bisschen vergessen geraten oder in den Hintergrund gerückt in den letzten Jahren. Und ich bin froh, dass das wieder nach vorne gespült wird. Jesus kann heute wiederkommen. Und wenn dann Leute sagen, ich glaube, wir sind in der Endzeit, dann bin ich manchmal nicht ganz sicher, was jetzt mitschwingt. Was will der ausdrücken, der das sagt? Wir sind in der Endzeit. Ist es eine Aufforderung zum Endspurt? Nur noch eine Runde? Jetzt alles in die Waagschale, die letzten Kräfte mobilisieren? Eine Runde noch? Ja, so wie diesem Benjamin Kigen ist es schon vielen Christen gegangen. Auch ganzen Gemeinden. Weil sie glaubten, das ist die letzte Runde. Eingeläutet haben sie zu einem Endspurt angesetzt. Und ich finde es schon eindrücklich bei diesen Spitzensportlern, wie die diese Kräfte auf den Punkt bringen, dass wenn es dann nochmals 400 Meter geht, also ich könnte schon noch 400 Meter weiter joggen, dieser Spitzensportler, der kommt fast nicht ans Ziel. Der hat so alles aus sich herausgepresst. Weil die Ziellinie doch noch nicht da ist. Und ich denke, das bringt unsere Herausforderung sehr gut auf den Punkt. Dieses Bewusstsein, Jesus kann heute kommen. Und gleichzeitig braucht es ja irgendwie einen haushälterischen Umgang mit unseren Kräften. Mit den Verantwortungen, die wir im Leben haben. Dass wir nicht, ja, wenn ich wüsste, Jesus kommt heute Abend, ich würde jetzt eine Gebetszeit starten und durchbeten, bis Jesus da ist. Aber weil wir nicht genau wissen, wann dieser Zeitpunkt ist, braucht es einen haushälterischen Umgang. Ich glaube, es ist wichtig, genau hinzuhören, was Jesus selber über seine Wiederkunft gelehrt hat. Und wir lesen das in Lukas Kapitel 12, Verse 35 folgende. Und du hast sicher eine Bibel dabei, schlag doch mit mir auf. Lukas Kapitel 12, ab Vers 35. Haltet euch bereit. Sorgt dafür, dass die Lampen brennen. Seid wie Diener, deren Herr auf einem Fest ist und die auf seine Rückkehr warten, damit sie ihm sofort aufmachen können, wenn er kommt und an die Tür klopft. Glücklich zu preisen sind die Diener, die der Herr wach und bereit findet, wenn er kommt. Ich sage euch, er wird sich einen Schurz umbinden und sie zum Tisch bitten und er selbst wird sie bedienen. Vielleicht kommt er spät in der Nacht oder sogar erst gegen Morgen. Wenn er sie dann bereit findet, wie glücklich sind sie da zu preisen. Ihr könnt gewiss sein, ein Hausherr, der wüsste, in welcher Stunde der Dieb kommt, würde nicht zulassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. So sollt auch ihr ständig bereit sein, denn der Menschensohn kommt zu einem Zeitpunkt, an dem ihr nicht damit rechnet. Die Aufforderung von Jesus ist überdeutlich. Sie ist nicht zu überhören. Es braucht keine grosse Auslegung, um die zu verstehen. Sieg parat. Und mir gefällt das Bild, das er uns vor Augen malt. Er beschreibt Diener, die auf die Rückkehr von ihrem Herr warten, an einem Fest, Hochzeit vielleicht, ist ein Fest, das bis tief in die Nacht dauert. Und wörtlich sagt Jesus, gürtet euch. Damals hat man ein Unterkleid angehabt und darüber ein Mantel. Und dass man arbeiten konnte in diesen weiten, wallenden Kleidern, hat man einen Gurt gehabt. Und dann zum Schlafen hat man das Oberkleid ausgezogen und ist ins Bett. So ein bisschen wie unsere Unterhosen heute. Wenn wir dann lesen, dass der Petrus nackt gefischt hat, ist er nicht Blut gewesen, sondern hat einfach den Obermantel abgezogen und das Unterkleid angehabt. Es war unvorstellbar, dass die Diener ihrem Herr in der Unterwäsche würden begegnen und ihm so Türen auftun. Das ist das, was Jesus hier sagt. Gürtet euch, legt euch nicht schlafen. Oder ich, wenn ich lange warten muss, dann gehe ich zumindest in die Trainerhose, mache mir es auf dem Sofa bequem, so ein bisschen ausgestreckt und so weiter. Nein, seid parat in Arbeitskleidung, bis er kommt. Und das Bild von der Lampe sagt genau das. Lasst die Lampe brennen. Heute würde man ja sagen, Energie sparen, alles löschen. Und sobald jemand kommt, geht es vom Bewegungsmelder, alles von selber an. Damals war es ein bisschen anders. Die Diener durften nicht jedem auftun. Da sind allerlei Leute vorbeikommen. Und sie haben ein Licht gebraucht, um zu schauen, ob wirklich ihr Herr vor der Tür steht und ob sie ihn reinlassen können. Nur das Problem, die Öllämpchen hatten keinen Knopf. Sondern wenn man sich zuerst wecken musste, oh, es klopft jemand, oh, der Herr ist da, sich schlafgetrunken anlegen, Feuer anfachen, Öl nachfüllen, das mittlerweile verbrannt ist, den Holzspan ins Feuer heben, weil man ja kein Feuerzeug hatte, das Lämpchen anzünden, zur Tür eilen, schauen, ist das der Herr? soll der Herr so lang vor der Tür warten? Das ist das, was Jesus hier ausdrückt. Er sagt, seid parat, so dass ihr am Herr sofort könnt auftun. Ohne Vorlauf, ohne Vorbereitungszeit, ohne noch schnell ein paar letzte Handgriffe. Wir könnten als Illustration die Storen runterlassen, den Saal dunkel machen und einfach mal einen Moment warten und nachher wie mit einem Blitzfotograf ein Foto machen und so wie wir dort gerade drauf sind. So sind wir nachher auf diesem Viertel verewigt. Irgendwie am Kratzen, vielleicht am Nasengrübeln. Wer weiß, wenn es dunkel ist. Das ist das, was Jesus mit diesem Bild ausdrückt. Plötzlich kommt der Herr und es ist keine Zeit mehr, denn sich noch irgendwie vorzubereiten. Jesus sagt in Matthäus 24, Vers 27, denn wenn der Menschensohn wiederkommt, wird es sein, wie wenn der Blitz im Osten aufzuckt und bis zum Westen hin leuchtet. Auch hier wie ein Ausdruck davon, wie schnell dass das geht. Ich glaube, wir verstehen, was Jesus uns möchte sagen. Jesus sagt, wenn ich wiederkomme, dann finde ich dich genau so vor, wie du in diesem Moment bist. Und es fehlt eine Reaktionszeit, um noch irgendetwas zu verändern in unserem Leben. Wegen dieser Aufforderung, bist du bereit. Ja, was heisst das genau, bereit sein? Was muss bereit sein in meinem Leben? Ja, die Antwort ist eigentlich einfach, ich als ganzer Mensch, ich als Lukas Zaug mit meinem Leben, soll bereit sein. Aber um das noch ein bisschen konkreter zu machen, möchte ich drei Bereiche rausheben. Und der erste ist, mein Herz muss bereit sein. Weil das Wort Gottes uns sagt, wenn der Herr kommt, wird er alles Verborgene, auch das, was in meinem Herz eingeschlossen ist, auch das, was in meinem Herz verdeckt ist, nur wahrnehmbar für mich, auch das, wird er ans Licht bringen. Alles, was jetzt noch im Dunkeln liegt. Und er wird die geheimen Gedanken der Menschen aufdecken. Dann wird jeder vor Gott die Anerkennung bekommen, die er verdient. 1. Korinther 4, Vers 4. Und ich spüre etwas vom Ernst von dieser Wiederkunft von Jesus. Bereit sein. Wenn ich möchte schauen, ob ich bereit bin, heisst das, ich muss in mein Herz schauen und mich fragen, wie ist mein Innere? Ist es aufgeräumt? Habe ich meine Schuld bereinigt? Habe ich Vergebung in Anspruch genommen? Sind meine Gedanken rein? Sind meine Motive rein? Meine Urteile rein? So, dass ich mich nicht in Grund und Boden muss schämen, wenn das alles plötzlich ans Licht kommt. Das ist der erste Bereich. Es gibt einen zweiten, den habe ich Berufung genannt. Bereitschaft hat etwas mit meiner Berufung zu tun. Findet mich Jesus, wenn er kommt, mit dort, wo er mich möchte haben. Findet er mich bei dieser Arbeit, die ich in seinem Auftrag tun soll. Hat etwas mit dem Auftrag zu tun, der über jedem von uns ausgesprochen ist, dass wir uns verändern sollen ins Bild Jesu. Dass wir ihm sollen ähnlicher werden. Das ist der Prozess, wo wir drauf sein sollen. Die Frage ist, wenn Jesus kommt, bin ich auf diesem Weg? Oder bin ich immer noch Pause machen vom letzten Entwicklungsschritt, den ich gefunden habe? Jetzt habe ich mir also so krass Fortschritt gemacht. Jetzt brauche ich eine Pause. Und Berufung, das ist ja klar, hat auch noch einen weiteren Bereich, dort, wo ich einen Auftrag habe, meinen Mitmenschen gegenüber, Gaben, die Gott mir anvertraut hat, kennen die Gleichnisse, die Jesus erzählt hat mit dem Talent. Setze ich das ein? Das ist die zweite Frage. Bin ich bereit, wenn Jesus kommt, lebe ich meine Berufung? Und der dritte Bereich, da musste ich ein bisschen suchen, wenn ich das nennen soll. Es geht nicht nur um mich, mein Herz, meine Berufung, sondern wir bewegen uns ja unter anderen. Ich bin in einer Familie. Ich bin mit Mitmenschen unterwegs. Ich habe Nachbarn. Ich habe Freunde. Und bereit sein heisst auch, sich zu fragen, sind all die Situationen und all die Beziehungen, die mit diesen Situationen verknüpft sind, sind die bereinigt? Oder kommt Jesus und mein erster Gedanke ist, Scheibe, ich hätte doch das noch bereinigen wollen. Ich hätte doch noch mich entschuldigen wollen. Ich hätte hier doch noch vergeben wollen. Ich hätte doch noch Frieden machen wollen. Jesus drückt aus, mit dieser Einladung parat zu sein. Verschieb das nicht, sondern handle jeden Tag wieder neu. Seid bereit. Ich muss mich fragen, wie steht es um mein Herz? Wie steht es um meine Berufung? Wie steht es um die Situationen, wo ich drinnen bin? Bin ich bereit, Jesus zu begegnen? Und die Frage, die müssen wir uns eigentlich jeden Tag neu stellen. Und ihr denkt, vielleicht hilft es uns, wenn wir eine Jesusbrücke haben. Und ich habe mit den Anfangsbuchstaben, das hat schon selber umfaltet. Der Anfangsbuchstaben, eine Jesusbrücke baut, heute bereit zu sein, ist das Herz, die Berufung und die Situationen, wo ich drin bin. Jetzt kann ich mir schon vorstellen, was vielleicht in unseren Köpfen vorgeht. Dass wir denken, jetzt bin ich mit so guter Laune in Gottesdienst gekommen. Jetzt haben wir so eine schöne Lobpreiszeit gehabt. Emotional, richtig auf dem Höch. Und jetzt kommt das mit dem Druck. Jetzt kommt das mit dem Stress. Das stresst mich. Ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir so Emotionen wahrnehmen. Und nicht um einfach zur Seite schieben. Sondern dass wir sie wahrnehmen. Wir müssen sie wahrnehmen, damit wir den Stress angehen können, dass wir ihn lösen können. Und ich habe gemerkt, beim darüber nachdenken, es gibt eigentlich zwei Ursachen für den Stress. Weil ich vielleicht weiss, ich bin gar nicht bereit. Weil mir das eigentlich bewusst ist. Und wenn das bei dir der Fall ist, möchte ich dich einladen, lass den Tag nicht vorbeigehen, sondern mach dich auf zu Jesus und bereinige die Sachen. Nimm Vergebung in Anspruch. Damit du bereit bist, ihn zu empfangen. Das ist die eine Möglichkeit für Stress und Druck. Aber es gibt noch eine zweite. Es kann auch darauf hindeuten, dass ich meine Kraft aus einer falschen Quelle schöpfe. Stell dir vor, du wärst ein Sportler. Das braucht für dich ein bisschen mehr Fantasie als für andere. Spitzensportler. Und die Trainer fordern dich auf, eine schwierige Übung zu trainieren. Und ausdauernd machst du Wiederholung um Wiederholung. Du musst richtig beißen, aber du bleibst dran. Warum bleibst du dran? Was treibt dich an? Es gibt nämlich zwei mögliche Kraftquellen. Beide können sogar zu guten Resultaten führen. Die eine Quelle ist Angst, ich kann es nicht schaffen. Angst, blamiert dazustehen. Und Angst, vom Trainer tadelt oder bloßgestellt zu werden. Das ist die eine Kraftquelle. Und Menschen können aus dieser Angst heraus gewaltige Leistung erbringen. Es gäbe noch eine andere Kraftquelle und ich spüre schon, wenn ich es formuliere. Das wäre eigentlich die richtige. Freude über das, was man erreicht. Freude, Fortschritt zu machen. Und vor allem Freude, vor dem Trainer zu stehen und zu hören, du hast es gut gemacht. Der hat das vielleicht mitbekommen. Vor ein paar Wochen ist der ganze nationale Trainerstab bei den Kunstturnerinnen ausgewechselt worden. Nicht, weil die Resultate schlecht waren, sie sind so gut wie noch nie. Aber weil das Klima vor Angst geherrscht hat und immer mehr Sportlerinnen ausgestiegen sind und gesagt haben, ich bin zwar weitergekommen, aber der Druck hat mich kaputt gemacht. Und auch als Christen können wir aus dieser falschen Quelle schöpfen. Angst, die uns antreibt. Angst, dass es nicht reicht, dass ich nicht genüge. Und wenn du etwas von dem in deinem Inneren spürst, wenn du aus dieser Quelle schöpfst, dann möchte ich dir etwas zurufen. Wenn Gott einfach so einen Vollstreckerengel würde schicken, dann wäre die Angst begründet. Wir hätten allen Grund zur Besorgnis. Aber wenn wir darauf achten, was in unserem Bibeltext steht, wer erwarten wir eigentlich? Auf wer warten wir? Für wer sollen wir bereit sein? Wer ist der Herr im Gleichnis? Wer ist es? Jesus Christus selber. Er, der für uns sein Leben gegeben hat. Im Evangelium steht, die ihn annahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Es ist ja gar nicht meine Leistung, meine Fehlerlosigkeit, die ich erreichen müsste. Hoffentlich schaffe ich es rechtzeitig, bevor Jesus kommt. Sondern er hat mir ein Recht gegeben. Und er hat mich eingeladen, immer wieder zu diesem Kreuz zu kommen. Sobald ich merke, ich habe irgendjemanden versagt. Ich darf es ablegen bei ihm. Aber letztlich auch wissen, ich bin schon sein Kind. Er hat mich schon zu dem gemacht. Der, den wir erwarten, ist der, der für uns gebetet hat. Vater, ich will, dass die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Das ist sein Anliegen. Vielleicht hast du das Lied «The Blessing» gehört, das letztes Jahr sehr populär geworden ist. Dort heisst es über Jesus, der Herr selbst sei immer mit dir. Gehe vor dir und auch nach dir. Er sei um dich, durchdring dich. Er ist mit dir, er ist mit dir. Und dann kommt der Zwischenteil, der mich wirklich jedes Mal, wenn ich das höre, so neu berührt. Er ist für dich. Er ist für dich. Er ist für dich. 8 Mal nacheinander kommt das. Für all die einfach ein langsam sind wie ich, mit Begriffen. Er ist für dich. Das Ja, wo Jesus zu uns hat. Er kommt wieder und hat eigentlich schon alles vorbereitet, dass wir ihm begegnen können. Können wir das wirklich so sagen? Darf ich das heute am Morgen so direkt aussprechen? Ich meinte schon, weil es steht in unserem Bibeltext. Glücklich zu preisen sind die Diener, die der Herr wach und bereit findet, wenn er kommt. Ich sage euch, er wird sich einen Schurz umbinden und sie zu Tisch bitten und er selbst wird sie bedienen. Vielleicht kommt er spät in der Nacht oder sogar erst gegen Morgen. Wenn er sie dann bereit findet, wie glücklich sind sie da zu preisen. Immer wieder braucht Jesus genau diesen Ausdruck. Gesegnet seid ihr oder glücklich zu preisen seid ihr. Und er meint damit immer die, die die Privilegien, das Geschenk vom Reich Gottes dürfen empfangen. Und das haben wir auch hier. Jesus bleibt zwar beim Bild von den Dienern, die bereit sind, wenn der Herr kommt, und gleichzeitig stellt er sie ja komplett auf den Kopf. Da kommt eine Wendung, die so niemand erwartet hat. Bis jetzt war es stimmig, egal zu welcher Zeit der Herr kommt, Diener müssen bereit sein. Das ist ihre Aufgabe. Von ihnen wird erwartet, sofort Tür aufzutun, Mantel abzunehmen, den Esel versorgen, strickeln und so weiter. Wenn er Hunger hat, dann wird noch etwas gekocht. Und wenn er sich verschwitzt vorkommt, wird noch beim Brunnen noch einmal Wasser geholt und ein Bad eingelassen. Das ist die Aufgabe der Diener. Und Jesus erzählt so eine komplett andere Fortsetzung. Er sagt, der Herr, wenn er sie bereit findet, wird sich einen Schurz umbinden und sie, die Diener, zu Tisch bitten und er selbst wird sie bedienen. Wir haben schon gehört im Lobpreis, der Impuls von Jesus, der die Füße gewaschen hat, seinen Jünger. Und wenn ich da höre, Schurz umbinden, da kommt mir auch sofort das Abendmahl in Sinn, wo Jesus einen neuen Bund geschlossen hat und gesagt hat, ich gebe mein Leben, damit du kannst leben. Und Petrus, der sagt, nein, du bist der Herr, wir nicht. Jesus ganz direkt sagt, wenn du dich nicht waschen lässt, kannst du keinen Anteil haben an mir. Das ist der Hinweis darauf, dass die Bereitschaft nicht etwas mit unserer Leistung zu tun hat, sondern zuerst, vor allem, was wir für Jesus tun, kommt die Einladung anzunehmen, was Jesus für uns da hat. Ich bin nicht bereit für Jesus an dem Tag, wo ich keine Fehler mehr mache, wo ich nie mehr schlechte Gedanken habe, wo ich nie mehr mit Ungeduld reagiere, sondern ich bin dann bereit, wenn ich im Glauben festhalte, dass Jesus mir seine Gerechtigkeit geschenkt hat. Er bittet die Diener zu Tisch und er dient seinen treuen Diener. In Offenbarung 7 steht Folgendes: Weder Hunger noch Durst wird sie jemals mehr quälen. Die Sonne wird nicht mehr auf sie herabbrennen. Sie werden keine Gluthitze mehr ausgesetzt sein. Denn das Lamm, das du in der Mitte stehen siehst, dort, das sagt der Engel zum Johannes, wo der Thron ist, wird ihr Hirte sein, Jesus selber. Und er wird sie zu der Quelle führen, aus denen das Wasser des Lebens führt. Gott wird all ihre Tränen abwischen. Das ist die Zukunft, was über dir als Gotteskind ausgesprochen ist. Und wegen dem steht hier im Vers 38, vielleicht kommt er spät in der Nacht oder erst gegen Morgen. Wenn er sie dann bereit findet, wie glücklich sind sie da zu preisen. Spüren wir, wie verkehrt das ist, wenn Angst unser Antrieb ist. Wir sollen Ehrfurcht vor Jesus haben, selbstverständlich. Er ist Gott, er ist der Herr, er ist der König von allen Königen. Wir sollen bereit sein, heute bereit sein. Aber die Energie für die Ausdauer, die Energie für die Bereitschaft darf nicht aus der Quelle vor Angst kommen. Das wäre echt Fake-Christentum aus einem Fake-Evangelium. Sondern die Energie für die Bereitschaft, die kommt aus der Freude, Jesus dürfen zu begegnen, weil er mir vergeben hat. Und ich die Vergebung jeden Tag neu darf in Anspruch nehmen. Ja, ihr Teenager, wenn ihr euch ein Instrument nur übt, weil ihr Angst habt vor dem Tattoo vom Musiklehrer, oder alle, die zurückdenken, in der Schulzeit, wenn man Franz-Vokabeln nur lehrt, aus Angst vor den schlechten Noten. Ich kann einfach eins sagen, man kommt nicht sehr weit. Warum nicht? Wenn es nur darum geht, den Tadel zu verhindern, dann orientiert man sich eigentlich am Minimum. Ab hier wird getadelt. Und jeder ist schlau genug, sich auszurechnen, okay, wenn ich ein bisschen drüber bin, habe ich den Tadel verhindert. Wahrscheinlich weiß jeder von euch ganz genau, wie ihr euer Zimmer öppe müsst aufräumen, dass die Eltern gerade noch so durchgehen sollen. Aber wie anders ist es, wenn wir antrieben sie aus der Freude vom Lob und aus der Freude heraus, jemandem eine Freude zu machen. Dass man es kaum erwarten kann, dass die Eltern heimkommen, ins Zimmer schauen und ihnen fast die Augen rausfallen. Und sie sagen, wow, so schön, was für ein Fest. Das müssen wir feiern, lasst uns Pizza bestellen. Das ist jetzt etwa die moderne Fassung von dem, was der Herr hier sagt. Ihr dürft an den Tisch liegen und ich werde euch bedienen. Das ist einfach nicht so attraktiv, aber das ist gemeint. Segen im Überfluss. Das ist uns verheißen. Und das soll unser Antrieb sein, bereit sein. Und keinesfalls Angst. Jetzt ist noch eine Frage offen. Ich komme aber schon zum Schluss. Wie schaffen wir es, bereit zu sein? Es klingt anstrengend, gebe es zu. Zum Glück haben wir die Motivationsquelle schon ausgegraben. Da ist Kraft drin. Aber es ist nicht nur anstrengend, es ist auch schwierig, finde ich. Jesus bringt noch ein zweites Bild. Vers 39. Ihr könnt gewiss sein, ein Hausherr, der wüsste, in welcher Stunde der Dieb kommt, würde nicht zulassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. So sollt auch ihr ständig bereit sein, denn der Menschensohn kommt zu einem Zeitpunkt, an dem ihr nicht damit rechnet. Jesus sagt damit nicht, ich werde mich euch anschleichen, warten, bis ihr gar nicht aufpasst und dann werde ich euch überraschen. Das wollte er überhaupt nicht ausdrücken, sondern die Aussage ist, ich komme unerwartet. Mehrmals hat die Jünger gefragt, richtest du jetzt dein Reich auf? Sie haben gefragt, wann kommst du wieder? Und Jesus hat keine andere Antwort gegeben als unerwartet. Wie ein Dieb in der Nacht. Wie jemand, der sich nicht vorher angekündigt hat. Was wäre das für ein Dieb, der sich so anschleicht, dass der Hausherr aufwacht, sein Gewehr kann rüsten und nur wartet, bis sich die Tür bewegt? Eben nicht. Jesus sagt, denn der Menschensohn kommt zu einem Zeitpunkt, an dem ihr nicht damit rechnet. Und wegen dem gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, um parat zu sein. Er sagt hier auch, ständig soll man parat sein. So sollt ihr ständig bereit sein, denn der Menschensohn kommt zu einem Zeitpunkt, an dem ihr nicht damit rechnet. Was bedeutet das ständige parat sein? Gehört sicher Aufmerksamkeit dazu. Aber nicht nur. Haben wir noch den Einstieg vor Augen? Den Endspurt? Alles in die Waagschale? Aufmerksamkeit allein ist wie im Startblock, nein, ist ein Bild aus dem Sport, für das 100-Meter-Rennen. So angespannt, dass die Reaktionszeit in einem Zehntel muss sein, sonst hat man eh schon verloren. Wahrscheinlich müssen wir noch schneller sein. Aber diese Aufmerksamkeit, wie lange kann man die durchziehen? Wo jede Faser vom Körper angespannt sind. Also schon nach 10 Sekunden warten, merkt man, jetzt ist der Fokus nicht mehr ganz gleich. Wir müssen nicht nur ständig bereit sein, wir müssen ständig bereit sein und nicht nur aufmerksam, sondern gleichzeitig auch geduldig. Es braucht beides. Aufmerksamkeit und Geduld. Jakobusbrief 5, Vers 7 lesen wir, ihr Lieben, habt Geduld. Habt Geduld, während ihr auf die Wiederkehr des Herrn wartet. Denkt an die Bauern, die im Herbst und im Frühling eifrig nach Regen Ausschau halten. Geduldig warten sie darauf, dass die Ernte heranreift. Auch ihr müsst geduldig sein. Und seid zuversichtlich, denn das Kommen des Herrn steht kurz bevor. Und gleich ist das eben schon vor 2000 Jahren geschrieben. Wegen dem letzten Runde, so einfach ist es nicht. Ich habe über die zwei Eigenschaften nachgedacht. Und mir ist wie aufgefallen, bei den meisten Menschen, die ich kenne, ist Aufmerksamkeit und Geduld nicht in Balance, nicht im Gleichgewicht. Sondern die einen sind sehr aufmerksam, aber nicht so geduldig. Und die anderen sind sehr geduldig, dafür nicht so aufmerksam. Vielleicht bist du mal im Restaurant und bist bedient worden von einem aufmerksamen Kellner. Kaum hast du einen Schluck genommen, ist schon wieder nachgestellt, nachgefüllt. Das sind aber genau die, dass wenn du bei der Karte überfordert bist und gerade noch nicht weißt, was bestellen, fast vergibeln vor Ungeduld. Weil sie am Tisch dort und dort und dort, wo sie auch noch müssten, nachfüllen. Und dann gibt es die anderen, die lassen dir alle Zeit vor Welt. Das stresst sie nicht, wenn du noch ein bisschen Zeit brauchst, um auszulesen. Aber eins kannst du schon wissen, wenn du zahlen willst, brauchst du auch Geduld. Weil der ist nicht so der Aufmerksam. Okay. Ich vermute, bei dir ist es genau gleich. deine Stärke ist entweder Aufmerksamkeit, das Aktivsein, das Angespanntsein oder Geduld. Und wegen dem brauchen wir einander. Wegen dem sind wir auch gemeint. Wegen dem sind wir in einer Kleingruppe, wo wir miteinander unterwegs sind. Weil die Aufmerksamen, die Geduldigen wach behalten. Und gleichzeitig die Geduldigen, die Aufmerksamen vor dem Überhitzen bremsen, dass sie nicht auf dieser Endsportrunde alles geben und nachher zusammenbrechen. Und die zwei zusammen, die können die dritte Gruppe dienen, die es auch noch gibt, das sind die Gleichgültigen, die brauchen beides. Zu welcher Gruppe gehörst du? Dann darf ich jetzt einen Auftrag über dir aussprechen. Als Aufmerksame, bring das immer wieder rein. Das ist dein Auftrag. Als Geduldige, bring auch die Geduld immer wieder rein. Und miteinander kommen wir so ans Ziel und sind bereit, wenn Jesus wiederkommt. Lass uns beten miteinander. Darf ich die Band führen, bitte? Es tut mir leid, es sind mehrere Themen zu dieser Predigt drin. Es geht alles um die Bereitschaft. Und gleich sind es mehrere Themen. Zuerst mal die Frage an uns alle, bin ich bereit? Wenn Jesus heute kommt, bin ich bereit? Oder stehe ich beschämt da? Und wir sind im Gottesdienst nicht, um uns schlecht zu fühlen, sondern weil wir eingeladen sind, Jesus zu begegnen und er dient uns. Wir dürfen kommen, ehrlich, und sagen, Jesus, du zeigst mir mit dem Heiligen Geist hier und hier zwei Bereiche, ich möchte dir die anlegen. Vergib du mir. Hilf du mein Leben, auf die Bereitschaftsspur einzubiegen. Das ist die Gelegenheit heute Morgen. Die zweite Einladung ist, Angst abzulegen. Wenn du das gespürt hast, als ich darüber geredet habe, die Emotion, Angst, ist eigentlich da in mir. Bring sie zu Jesus. Das ist die falsche Quelle. Und lass dich von Jesus dienen, dass er dich reinnehmen kann, in die Quelle von Freude, ihm dürfen zu begegnen. Und das ist noch Gebet um Hilfe. Jetzt möchte ich darum bitten, hilf du mir, Jesus, aufmerksam zu sein, aber hilf du mir auch, Jesus, geduldig zu sein. Ja, wir beten doch miteinander. Ich möchte euch vor allem einladen, dich einladen, dass du betest. Es ist deine Antwort, nicht meine. Ich kann nicht für dich antworten. Komm zu Jesus, wenn du nicht parat bist. Leg du ihm hin, was du merkst. Bitte ihn um Vergebung. Und lass zu, dass Jesus dir dient. Jesus hat nämlich gesagt, zur Zeit, wo wir Hilfe nötig haben, sollen wir zu ihm kommen, damit wir rechtzeitig Hilfe empfangen. Hebräer 4, Vers 16. Lass dir dienen. Und Jesus, ich möchte bitten für alle, die spüren in sich, dass die Kraftquelle vor Angst gleich irgendwie da ist. Jesus, danke, dass wir keine Angst müssen haben vor dir. Weil du alles schon vollbracht hast. Wir werden nicht gerettet aufgrund von unseren Leistungen, sondern aufgrund von deinem Tod und deiner Auferstehung, die du uns schenkst. Jesus, hilf du, eine neue Quelle anzubohren, die Freude, dir dürfen zu dienen, Freude, ein Leben dürfen zu führen, das dich ehrt, Freude, eine Bereitschaft zu haben, im Wissen, wenn du kommst, dann ladest du uns ein an deinen Tisch und dienst uns und führst uns rein in deine Herrlichkeit. Er bittet dir, Jesus. Schenk dir da wirklich ein Umdenken. Schenk dir eine neue Prägung. Schenk dir ein Auswechseln von diesen falschen Mustern. Und Jesus, für uns alle möchte ich bitten, hilf du uns bereit zu sein. Wir brauchen Aufmerksamkeit. Wir wollen aufmerksam in unserer Zeit stehen. Eine spezielle Zeit. Und wir wollen bereit sein. Und Jesus, gleichzeitig wollen wir nicht einfach kopflos Endspurt einleiten, sondern geduldig in dem stehen, was du uns reingestellt hast. In unser Leben, in unsere Verantwortungen. Bereit sein, dass du heute kannst wiederkommen, Jesus. Halleluja. Lass uns aufstehen miteinander. Und dann ist mit ein, zwei Strophen von diesem Lied, wie die Freude ausdrücken, dass Jesus gekommen ist und uns einladet.